Mein Name ist Martin Hornung. Lars Streusch und Frau Dr. Kammer haben mich ja schon vorgestellt. Im Namen der Betroffenen und der baden-württembergischen Initiativgruppe 40 Jahre radikalen Erlass möchte ich mich zuerst ganz herzlich danken bei der Mannheimer Abendakademie, insbesondere Frau Dr. Kammer, dass die Ausstellung und die Vernissage und die Kulturveranstaltung am 3. April hier stattfinden können. Bei den Gewerkschaften, dem DGB Region Nordbaden und der IG Metall Mannheim, vertreten durch Lars Streusch und Klaus Stein, sowie auch Roland Schuster und Bernd Köhler. Besonderer Dank an Herrn Rechtsanwalt Klaus Dammann, der die weite Anreise von Hamburg auf sich genommen hat, um uns diesen Vortrag hier zu halten, der auch mir viele neue Erkenntnisse gebracht hat. Und Dank an euch und Sie alle für die Teilnahme. Ich möchte etwas zu den Betroffenen in der Region sagen. Mit 12, die meisten heute auch hier, konnte ich sprechen und kann namentlich mit ihrem Einverständnis berichten. Danach werde ich noch auf die Forderungen eingehen, die unsere Initiativgruppe stellt. Auch im Rhein-Neckar-Raum wurden schon kurz nach dem Ministerpräsidentenerlass eine größere Zahl Berufsverbote ausgesprochen. So 1973 am Heinrich-Lanz-Krankenhaus gegen 3 ÖTV-Mitglieder, heute Verdi, wegen gewerkschaftspolitischer Betätigung für die Wahl einer Mitarbeitervertretung. Nach einer Gerichtsverhandlung mussten sie wieder eingestellt werden. In der Rhein-Neckar-Zeitung war Ende Januar ein Bericht über ein Forschungsprojekt, das seit August 2018 an der Universität Heidelberg läuft, zu dem Projekt später. Der Artikel enthielt auch eine Publikation des Komitees gegen Berufsverbote Weinheim, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe. Darin wird der Fall Jürgen H. geschildert. Er war 1973 am Weinheimer Gymnasium als Religionslehrer beschäftigt und wurde ebenfalls aus politischen Gründen entlassen. Er hatte im Schulgottesdienst Zustände angeprangert, zum Beispiel in einer 11. Klasse an einem Frankfurter Gymnasium. Dort mussten Schüler auf Befehl des Lehrers sich an das Fenster stellen, weil die Sonnenjalousie klemmte, er aber im Schatten sitzen wollte. Jürgen H. hat diese Sache angeprangert, hat die Schüler aufgefordert, sich solchen Schikanen nicht gefallen zu lassen und wurde entlassen. Er erhielt vor Gericht Recht und es musste ihm 8 Monate Gehalt nachgezahlt werden. Statistiken haben wir heute eigentlich schon gehört. Die meisten Berufsverbote gab es in Baden-Württemberg. 2004 hat die Heidelberger Abgeordnete Theresia Bauer, heute Wissenschaftsministerin, für die damals noch oppositionellen Grünen im Landtag eine Anfrage eingebracht. Von 1978 bis 2004 wurden in der offiziellen Statistik 99 Berufsverbote ausgewiesen, davon 75 im Schulbereich. Die bis 1977 Betroffenen sind darin nicht erfasst. Dies war jedoch der Großteil, über 300, sodass es in Baden-Württemberg mehr als 400 Betroffene gibt. In Heidelberg haben 1973 rund 1000 Menschen gegen die Entlassung des Gymnasiallehrers Ulrich T. demonstriert. Er hatte gemaßregelte Schüler unterstützt. Die erste bundesweite Demonstration gegen den Radikalerlass fand im April 1973 in Dortmund statt mit 20.000 Menschen. Von 1975 bis 1977 folgten in Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin regionale Demonstrationen mit jeweils 6.000 bis 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In 350 Städten wurden Komitees initiativ gegründet. Das Heidelberger Aktionskomitee hat im Dezember 1976 einen Sonderzug organisiert, in dem aus der Region 1.000 mit nach Stuttgart gefahren sind. Annähernd ein Viertel der über 400 Berufsverbote in Baden-Württemberg wurden hier in der Region verhängt. Im Unterschied zu anderen baden-württembergischen Städten, wo es vielfach auch zu Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst kam, wurde im Rhein-Neckar-Raum den Betroffenen überwiegend von vornherein die Einstellung verweigert. Die meisten Fälle gab es an der Berufsverbote Hochburg, Pädagogische Hochschule Heidelberg, PH, nach unseren Zählungen rund 50. Frühjahr 1974 ergingen die ersten 8 Nichteinstellungen. Innerhalb einer Woche wurden 1000 Protestunterschriften gesammelt, ein Drittel der damals an der PH Studierenden. Es fanden Teach-ins, Vollversammlungen statt, 100 protestierten mit einem Go-In im Rektorat. Am Bismarckplatz wurden 5 Tage Infostände durchgeführt und Flugblätter verteilt. Die ca. 50 Betroffenen sind in der Mehrheit namentlich bekannt. Denjenigen, die auf Reallehramt studiert haben, wurden ab 1975 sogar das Referendariat, die zweite Phase der Ausbildung, verweigert. De facto ein Ausbildungsverbot. Bei der überwiegenden Zahl der Maßnahmen war die Begründung die Kandidatur bei Wahlen zu Hochschulgremien, Studentenparlament, Senat, Fachschaften für die bekannten Organisationen KHG, EKP, MSB, Spartakus, GIM, Gruppe Internationale Marxisten, Sozialdemokratischer Hochschulbund und für Basisgruppen in den Fachbereichen Geschichte, Deutsch, Mathematik. Allesamt keine verbotenen Organisationen. 27 der rund 50 Fälle sind in einer Broschüre von 1975 dokumentiert mit dem Titel Weg mit Schießerlass, Beamtenrecht und KPD-Verbot. Aber auch mit Begründungen wie bei Mannheimer UBS. Er schrieb 1974, ich zitiere, am 1.3.1973 nahm ich an einer Demonstration gegen die Fahrpreiserhöhungen in Mannheim teil. Sie sollten ab 1. März um bis zu 66% erhöht werden. Innerhalb weniger Wochen hatte das Aktionskomitee über 22.000 Unterschriften gesammelt. Obwohl die Demonstration 2 Stunden friedlich verlief, wurden ca. 60 Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen, darunter auch ich. Am 14. November wurde ich in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt. Da ich gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt habe, ist es nicht rechtskräftig. Bei meiner Bewerbung nach der ersten Dienstprüfung habe ich dieses Verfahren angegeben. Das Oberschulamt meint in einem Brief vom 6. Februar 1974, dass man die Akten einsehen und danach über meine Einstellung als Reallehreranwärter entscheiden werde. Zwischendurch kam die Einladung zur Vereidigung. Ich nahm mir Urlaub in dem Betrieb, in dem ich zu der Zeit arbeitete, musste aber feststellen, dass ich nur Zuschauer sein durfte, da das Innenministerium meine Unterlagen immer noch nicht geprüft hat. Also schrieb ich noch einen Brief, in dem ich das Oberschulamt aufforderte, jetzt endlich was zu tun. Seit dieser Zeit habe ich nichts mehr von diesen Leuten gehört. 20. Mai 1974, UBS. Uwe musste wie viele die Lebensperspektive ändern. Sein voller Name ist uns bekannt. Auch der von Jürgen H. und Ulrich T. Wo sie danach gelebt und gearbeitet haben, wissen wir nicht. Von den 27 in der Broschüre aufgeführten konnten 5, nur 5, den Lehrerberuf später noch ausüben. Zum Teil nach Gerichtsverhandlungen und jahrelangen Verzögerungen. Einige sind Erzieher, Erzieherin, Logopäde, Logopädin bei Verlagen oder auch bei Journalistinnen untergekommen. Andere haben auf Computertechnik oder Ähnliches umgeschult. Einer wurde nach einem Zweitstudium auch Arzt. Eine bundesweit 2-stellige Zahl abgelehnter Lehrerinnen und Lehrer ging in den 70er Jahren auch in die Industrie. Ein Briefträger aus Freiburg wurde damals vom IG Metall-Vorstand aufgefangen und fest als Postbote in der Frankfurter Zentrale eingestellt. In Mannheim dürften vielen Barbara Realschullehrerin, Theaterpädagogin und Malerin und Hans-Jürg, ehemaliger Schulleiter und Schulentwicklungsberater, bekannt sein. Unter anderem im Vorstand des Fördervereins Stadtbibliothek Herzogenried aktiv. Nur einige werden wissen, dass auch sie mit Berufsverbot belegt wurden. Barbara wurde 1977 in Rheinland-Pfalz der Zugang zum Beruf als Realschullehrerin verwehrt, weil Zweifel an ihrer Verfassungstreue bestünden. Sie habe als Mitglied des Komitees zur Verteidigung der Grundrechte gegen Berufsverbote eine Erklärung unterschrieben, in der die Übernahme einer kommunistischen Bewerberin in den öffentlichen Dienst gefordert worden war. Erst nachdem der Fall vom Stern aufgegriffen wurde und sich der Schriftsteller Max Frisch in einem offenen Brief für sie eingesetzt hatte, erhielt Barbara 3 Jahre später eine feste Stelle im rheinland-pfälzischen Schuldienst. Hans-Jürg absolvierte sein Referendat an einem Berliner Gymnasium. Ihm wurde der Schuldienst mit der Standardbegründung verweigert. Er biete nicht die Gewähr, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Bei 2 Verhören im Lagezentrum des Berliner, in Anführungsstrichen, Verfassungsschutzes wurde deutlich, dass Hans-Jürg, obwohl er keiner Partei angehörte, schon während seiner gesamten Referendarzeit überwacht worden war. Er konnte sich juristisch erfolgreich wehren, liegen keine gerichtsverwertbaren Kenntnisse vorstand im Urteil. Nach 2 Jahren musste er den Schuldienst übernommen werden. Vor 20 Jahren zogen Barbara und Hans-Jürg in die Vorderpfalz. Seit 8 Jahren leben sie in Mannheim. Auch Friederike. Sie hat 1975 an der PH Weingarten zusammen mit 2 weiteren Betroffenen Berufsrat als Lehrerin erhalten. Anschließend absolvierte sie eine Umschulung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Nachdem sie einige Ortswechsel hinter sich hatte, wurde sie später Mitglied der IG Metall, danach der IG Chemie, Papier, Keramik. Zuletzt war sie viele Jahre Betriebsratsmitglied einer BASF-Tochterfirma. Seit 4 Jahren ist sie in Rente. Der gebürtige Heidelberger Erich ist Maschinenbauingenieur, wohnt seit 30 Jahren in Eppelheim. Er hat an der Universität Karlsruhe promoviert, war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. 1976 bekam er ein Schreiben des Kultusministeriums. Es lägen sogenannte Erkenntnisse vor. Kandidatur für den MSB Spartakus, Reisende mit dem DGB in die ehemalige DDR. Daher werde seine Hochschultätigkeit gemäß Schießerlass beendet. Erich hat einfach weitergearbeitet. Gegen sein Berufsverbot wurden über 1000 Unterschriften gesammelt, auch die von Hochschullehrern und vom Rektor. Schon während seines Studiums hat er bei Heidelberger Druckmaschinen gearbeitet und war IG Metall-Mitglied. Der DGB gab Rechtsschutz. Nach einem halben Jahr wurde die Entlassung durch ein Gerücht zurückgewiesen. Im Hinblick auf die weitere berufliche Entwicklung sah sich Erich gezwungen, in die Industrie zu wechseln, unter anderem zur Firma Schenk in Darmstadt. 1989 ging er wieder zu Heidelberger Druck, wo er bis zur Rente gearbeitet hat. Auch Erichs damalige Frau Jane durfte nach einem Mathe- und Geografie-Examen in Karlsruhe die Ausbildung zur Gymnasiallehrerin nicht antreten. Sie arbeitet danach als Künstlerin und Musikerin und lebt heute in Brandenburg. Ingo Bernd Köhler hat ihn angesprochen. Aus Heppenheim hat 1975 an der PH Heidelberg nach dem ersten Staatsexamen Ausbildungsverbot erhalten. Er hat danach als Taxifahrer ein Zweitstudium an der Fachhochschule für Technik in Mannheim finanziert und unter anderem bei der Firma Albert in Frankenthal und Bobbenreuther Wasserzähler in Mannheim als Ingenieur gearbeitet. Bernd hat ihm dieses Lied, was er eben vortragen hat, gewidmet. Von der PH Heidelberg sind in den 70er Jahren noch 4 weitere von Berufsverbot Betroffene in Industriebetriebe gewechselt, weil wir keine andere Existenzchance sahen. Für uns eine völlig neue Welt, in der wir aber von den Belegschaften solidarisch unterstützt wurden. Reinhard seit 20 Jahren in Mannheim, aktiv bei Radio Bermudafunk. Wolfgang Mohl, Harald Stierle und ich wurden später in die Betriebsratsgremien gewählt und haben Funktionen in der IG Metall übernommen. Wolfgang Mohl erhielt im Frühjahr 1974 das erste Berufsverbot an der PH überhaupt. Zu seiner Anhörung war dem Oberschulamt in Karlsruhe von über 50 Studierenden mit. Wolfgang erhielt nicht nur in Baden-Württemberg Berufsverbot, er wurde auch in Hessen von einer Schule entlassen. Nach einer Umschulung zum Industriemechaniker brachte er ab 1980, unterbrochen durch Arbeitslosigkeit, eine Odyssee von Betrieben im Rhein-Neckar-Raum hinter sich. In Mannheim von Isoprofil über BBC bis zur Firma Weil, in Heidelberg auch im Kundendienst einer Feuerlöschgerätefirma. Nach einer weiteren Fortbildung zum CNC-Maschineneinrichter kam er in den letzten 15 Jahren seines Arbeitslebens in der Firma Borg-Warner-Stieb in Heidelberg unter bis zur Rente. Harald wurde nach dem Berufsverbot 1975, wurde er Ende der 70er von der Firma Terrosol in Heidelberg entlassen und ging zu Harvester, später Furukawa. Als dieser Betrieb in den 90er Jahren geschlossen wurde, begann Harald im Erzgebirge eine Ausbildung zum Instrumentenbauer. Nach einigen Jahren als Wochenendpendler in die Ex-DDR hatte er noch 2 Jahrzehnte in diesem Beruf gearbeitet. Ich selbst bin 1977 als Maschinen- und Montagearbeiter in Schicht und Akkord in die Graugrenze Heidelberg gegangen, seit 1998 Haldex, mit 14 Monaten Unterbrechung nach einem Rauschmiss 1979 und 2 gewonnenen Prozessen vor dem Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht. Mein Berufsverbot als Lehrer hat Ähnlichkeit mit dem von Barbara. Die baden-württembergische Variante des Radikalerlasses, der Schießerlass, enthielt eine sogenannte Belehrung und Erklärung, die jede Bewerberin für den Schuldienst vor dem Examen unterzeichnen musste. Der Erlass war benannt nach Karl Schieß, bis 1945 NSDAP-Mitglied, genannt Hakenkreuz-Kalle. In den 70er Jahren war Schieß in Baden-Württemberg CDU-Innenminister. Ministerpräsident damals der furchtbare Jurist Hans Filbinger, der zuvor unter den Nazis als Marinerichter 4 Todesurteile gefällt hatte. Ausgerechnet er argumentierte mit der Unfreiheit der NS-Zeit, um den Ministerpräsidentenerlass als Instrument des Schutzes der Demokratie zu verteidigen. Ich habe den Erlass bzw. die Erklärung unterschrieben, zusammen mit 7 weiteren Examenskandidatinnen und Kandidaten, aber auch eine öffentliche Erklärung gegen den Schießerlass unterzeichnet. In unserer Erklärung, veröffentlicht im Heidelberger Tageblatt im Sommer 75, heißt es, Zitat, wir sind in der Situation, entweder den Erlass zu unterschreiben und noch Lehrer zu werden oder nicht zu unterschreiben und auf jeden Fall nicht Lehrer zu werden. Das ist nichts als Erpressung. Zitat Ende. In meinem Fall war allein diese Protestunterschrift Grund für mein Berufsverbot. Der sogenannte Verfassungsschutz hat daraus einen Ablehnungsbescheid an das Innenministerium formuliert, den mir das Landesarchiv 2012 auf Antrag gegen Gebühr zur Verfügung gestellt hat. Ein Satz, Zitat, weil er öffentlich die Meinung vertreten hat, seine Unterschrift unter die Belehrung sei als erpresst anzusehen. Aus dem Protest gegen Berufsverbote wurde Berufsverbot, das dadurch, wie in allen Fällen, verfassungswidrig gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit sowie die freie Berufswahl verstoßen wurde, steht außer Frage. Die uns gegenüber erhobenen Verfassungsfeindlichkeitsvorwürfe fallen auf jene zurück, die sie aufgebracht haben. Auch bei mir hat das Berufsverbot zu größeren Zerwürfnissen in der Familie geführt. Erst Jahrzehnte später konnten meine Eltern die Auswirkungen verarbeiten. 2011/12 haben Betroffene eine Erklärung anlässlich 40 Jahren Berufsverbot herausgegeben. Endlich Aufarbeitung, Rehabilitierung, Beendigung der Bespitzelung und Entschädigung. Von den bundesweit 269 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind annähernd ein Zehntel aus der Region oder haben hier studiert. 6 aus Mannheim, 10 aus Heidelberg, 3 aus dem Rhein-Neckar-Raum und 3 aus hessischen Odenwald-Gemeinden. 3 Betroffene aus Eberbach und Heidelberg, darunter Dieter Roth, Mitglied unserer Initiative, leben bereits nicht mehr. Er hat nach dem Berufsverbot zum IT-Techniker umgeschult. Dieter hat viel zur Ausstellung beigetragen und ist im Juni 2017 verstorben, am Tag der Eröffnung an der Pädagogischen Hochschule, als die Ausstellung eröffnet wurde. Hinter allen Betroffenen stehen menschliche Schicksale, wobei die Mehrzahl von uns noch Glück hatte. Wir erhalten heute wenigstens das, was man eine normale Rente nennt. Andere nicht, darunter Reinhard. Die Firma ARB Kraftanlagen Heidelberg, in der er ab 1979 als Schweißer gearbeitet hat, wurde 1996 geschlossen. Nach 17 Jahren Betriebszugehörigkeit musste er sich als Lkw-Fahrer, prekären Jobs, Arbeitslosigkeit, zuletzt Hartz IV durchschlagen bis zur Rente. Das SWR-Fernsehen hat gestern und heute dazu einen Bericht gedreht und auch zur Ausstellung einen Bericht erstellt. 2001, 6 Jahre nach dem von Rechtsanwalt Dammann erläuterten Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, im Fall Dorothea Vogt aus Niedersachsen, hat Reinhard, wie einige andere auch, den Versuch unternommen, doch noch in den Lehrerberuf einzusteigen. Dies ist gescheitert, weil 25 Jahre nicht im Schuldienst schwer zu kompensieren sind. 2012 erhielt Reinhard seinen Rentenbescheid, 583 Euro brutto im Monat. Rund die Hälfte der sogenannten Standardrente, Durchschnittsverdienst 45 Versicherungsjahre. Im Fall Dorothea Vogt mussten für 6 Jahre Entlassung aus dem Schuldienst 223.000 Deutsche Mark, 114.000 Euro Entschädigung nachzahlt werden. Geht man von 78 Jahren durchschnittlicher Lebenserwartung aus, summiert sich bei Reinhard der Rentenverlust auf über 150.000 Euro. Wir fordern als Initiativgruppe vom Gesetzgeber für die von Altersarmut Betroffenen Entschädigung. 2016 haben wir der Landesregierung 27 solche Fälle übergeben. Insgesamt geht es um eine niedrige Millionen-Euro-Summe, 0,1 Promille eines Landeshaushalts von 50 Milliarden Euro, finanziell kein Problem. Unter uns haben wir als Soforthilfe 2017 einen neuen Heinrich-Heine-Fonds gegründet. Aktuell werden 7 Betroffene, darunter auch Reinhard, monatlich unterstützt. Laufende Spenden decken jedoch den dafür notwendigen Betrag nicht ganz. Daher würden wir uns über jede Unterstützung freuen. Jüngeren Datums wurde heute schon mehrmals angesprochen, das Berufsverbot von Michael 2004 aufgrund Mitgliedschaft in der AIHD, Antifaschistische Initiative Heidelberg. Michael hat ein zweites Berufsverbot auch in Hessen, in Bensheim erhalten. Dort wurde er am Tag der Einstellung nicht vereidigt und aus der Schule verwiesen gegen den Willen des Rektors. In Mannheim haben 2007 gegen sein Berufsverbot 600 Menschen, ähnlich wie in den 70er Jahren, demonstriert und seine Einstellung gefordert. Ein Jahr danach, Herr Dammann hat es dargestellt, wurde er eingestellt, musste er eingestellt werden an der Realschule in Eberbach. Das Landgericht Karlsruhe hat ihm 33.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Inzwischen unterrichtet Michael in Heidelberg. Er wird im Anschluss noch durch die Ausstellung führen. Auch sein Beispiel zeigt, Berufsverbote sind keine Geschichte vor 40 Jahren, sondern bis heute aktuell. 2017 wollte mich als Beobachter einer öffentlichen Veranstaltung der AfD im Heidelberger Stadtbücherei teilnehmen. Die AfD hat ihn durch Polizei aus dem Gebäude tragen lassen. Im Herbst 2018 wurde er in einem bizarren Prozess zu 1600 Euro Geldstrafe verurteilt, wegen angeblichem Hausfriedensbruch. Die Berufung läuft noch. Der sogenannte Verfassungsschutz überwacht Michael Ciascosi bis heute. Die AfD hat 2018 in einigen Bundesländern Spitzelplattformen ins Internet gestellt. Dort sollen linke, fortschrittliche Lehrerinnen und Lehrer von Schülerinnen und Schülern und vom Kollegium denunziert werden. In Baden-Württemberg wurde Michael mit an oberste Stelle gesetzt. Auch das Kultusministerium hat zu dem betreffenden Verfahren einen Beobachter geschickt und angekündigt, im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. Die Heidelberger Vorsitzenden und Geschäftsführer von vier Gewerkschaften haben nach dem Urteil in einer gemeinsamen Erklärung im Oktober 2018 gefordert, dass Michael sie freigesprochen werden muss. Thomas Insel, DGB, Frank GEB, Marianne Quinn-Verdi und Mirko IG Metall haben öffentlich erklärt, Zitat, außerdem fordern wir die Landesregierung vorsorglich auf, keine erneuten disziplinarischen Maßnahmen oder gar ein zweites Berufsverbot gegen den Lehrer zu erlassen. Zitat Ende. Die letzten drei bekannten Berufsverbote hat Herr Dammann schon dargestellt. Keremsch, Benedikt und ein dritter Fall. Der Fall Keremsch ist auch im Monitor gezeigt worden unter der Überschrieft Berufsverbot gegen Erdogan-Krieg. Am Ende hat die Uni München sich über den Verfassungsschutz, den sogenannten, hinweggesetzt und Keremsch eingestellt. Begründung: Auch kritische Strömungen und Gedanken sollen in der Wissenschaft ihren Platz haben. Ein erfreuliches und mutiges Zeichen. Damit zu unseren Forderungen: Aufarbeitung, Entschuldigung, Rehabilitierung und Entschädigung. Formell war der Radikalenerlass gegen Linke und Rechte gerichtet. Bei Recht liegt die Zahl allerdings im Promillebereich. Auf Tafel 16 der Ausstellung im Foyer kann man das sehen. Dauert lang, wenn man die 1000 Namen zählt. Aber unter den 1000, sie haben gerade mal 4, den Vermerk NPD. Dem Betroffenen des Erlasses konnte nie, wie Herr Dammann gesagt hat, ein konkretes Vergehen nachgewiesen werden. Vielmehr ging es um Einschüchterung linker Oppositioneller, fortschrittlichen, demokratischen und kapitalismuskritischen Menschen, die in ihm nicht das Ende der Geschichte sehen, sollte der Mund verboten werden. Erfolg hatte dies in diesen 12 Beispielen nicht. Alle genannten Betroffenen sind heute noch politisch aktiv, sei es kommunalpolitisch, gewerkschaftlich, antifaschistisch, teilweise auch in Parteien wie der Linken. Bundesweit hat der Erlass aber Tausenden die Existenz zerstört, zu Unrecht und persönlichem Leid geführt. Einige Betroffene sind auch ausgewandert nach Frankreich, England, Italien oder sie sahen nur als Ausweg, in Anführungsstrichen, Suizid. Vor 3 Wochen war in der Rhein-Neckar-Zeitung zu lesen, dass Politiker auch in Baden-Württemberg personelle und technische Verstärkung des sogenannten Verfassungsschutzes fordern. Wir halten davon nichts. Schon der Name Verfassungsschutz ist nichts als ein Tarnname, den Werbefirmen nicht besser erfinden könnten. Die Spitzel des sogenannten Verfassungsschutzes dienten als Begründung für das Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens. Der Inlandsgeheimdienst wusste um die Pläne des islamistischen Attentäters Amri. Der sogenannte Verfassungsschutz war durch V-Männer personell im hohen Maß in das Umfeld des mörderischen Nazi-Terror-Netzwerks NSU verstrickt. Auch beim jetzt in der Presse erschienenen rechtsterroristischen Netzwerk UNITER war ein Beamter des Verfassungsschutzes dabei, wie letzte Woche bekannt wurde. Auch unter NSU 2.0 wurden inzwischen über 200 Hassmails verschickt. Und Ex-Präsident, VS-Präsident Hans-Georg Maaßen war direkt Berater der völkischen nationalistischen AfD. Auch die Präsidentin des baden-württembergischen Landesnachrichtendienst, Beate Bube, nahm von einem Vortrag bei der AfD erst Abstand, als dies öffentlich wurde. Offensichtlich hat dieser Dienst sich längst verselbstständigt und ist demokratisch nicht kontrollierbar. Mit welcher Selbstverständlichkeit dies vor sich geht, geduldet und gefördert wird, erscheint geradezu unheimlich. Dass der sogenannte Verfassungsschutz diesen Namen alles andere als verdient, hat der 2013 verstorbene Kabarettist Dietrich Kittner so ausgedrückt: Es muss ein Satiriker gewesen sein, der für diesen Haufen den Namen Verfassungsschutz erfunden hat. Wenn wir in den Saal schauen, Schlapphut hat heute auch niemand auf, aber das muss nichts heißen. Wir als Initiativgruppe schließen uns jedenfalls der Forderung namhafter Bürgerrechtsorganisationen an, dass dieser sogenannte Verfassungsschutz aufgelöst werden muss. Während in den 70er Jahren zusätzlich zu den Berufsverboten vielfach auch Gewerkschaftsausschlüsse vorgenommen wurden, erhalten die Betroffenen seit 7 Jahren vom DGB und Einzelgewerkschaften große Unterstützung. GEW, Verdi, IG Metall haben 2012 bis 2015 auf ihren Gewerkschaftstagen Beschlüsse zur Unterstützung unserer Forderungen verabschiedet. Dass das Thema inzwischen auch Berufsverbote auch bei jungen Menschen Aufmerksamkeit findet, ist uns besonders wichtig. Vor 2 Jahren wurde die Ausstellung auch erstmals an einer PH gezeigt und die zuständige Professorin hat mir mitgeteilt, sie sei hier. Ich sehe es nicht richtig, ob sie da ist. Jedenfalls war es eine gute Sache, dass in einem Seminar dieses Thema behandelt wurde und 2 Studentinnen im Rahmen des Seminars Interviews mit Betroffenen durchgeführt haben, zu sehen auf YouTube. Das Studentenparlament hat auch einen Beschluss verabschiedet, also PH Heidelberg, ich zitiere: Auch an der PH Heidelberg waren in den 70er Jahren über 50 Personen von Berufsverbot betroffen. Wir unterstützen Sie und Ihre Forderungen nach Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung. Wir fordern die Landesregierung, den Landtag dazu auf, entsprechende Beschlüsse zu fassen und umzusetzen. Gezeichnet Studentenparlament Pädagogische Hochschule Heidelberg. Die Ausstellung war im November auch erstmals November 2018, 3 Wochen an einem Kasseler Gymnasium. Die Eröffnung mit 4 Zeitzeugen und Zeitzeuginnen fand unter großem Interesse von 170 Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Leistungskurses Geschichte statt. Auch dies eine aufbauende Erfahrung. Zu den Beschlüssen des Bremer Senats und in Niedersachsen vom Landtag, die für uns positiv ausgefallen sind, hat Herr Dammann das Entscheidende gesagt. Es gibt noch eine Ergänzung in Hessen. Hat der Landtag 2017 einen vergleichbaren Antrag von Linken und SPD abgelehnt. Stattdessen haben CDU und Grüne einen Gegenbeschluss durchgesetzt, in dem es heißt, Zitat, in Anwendung des Radikalerlasses konnte der Eintritt von Menschen in den öffentlichen Dienst verhindert werden, die tatsächlich nicht auf dem Boden unserer Verfassung standen. Und weiter, im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrors der RAF sowie des Einzugs der NPD in zahlreiche Landtage wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Zitat Ende. Dass versucht wird, Betroffene in Zusammenhang mit der RAF zu bringen, überrascht uns nicht. Uns in einen Topf mit der NPD zu werfen, ist für einen Landtag an Skandal nicht zu überbieten. In Baden-Württemberg wurde 2015 nach jahrelangem Druck von 2 Grünen und einer SPD Abgeordneten mit Betroffenen ein runder Tisch eingerichtet, der 3-mal getagt hat. Wir haben auch Kundgebung von dem Landtag durchgeführt. Anfang 2016 war ein Antrag formuliert, der aber am Ende von den damaligen Regierungsfraktionen Grünen und SPD nicht eingebracht wurde. Insbesondere auf Betreiben von Ministerpräsident Kretschmann 1975 als KBW-Mitglied zeitweilig selbst von Berufsverbot betroffen, wurde der runde Tisch im Frühjahr 2016 vor den Landtagswahlen beerdigt. Vor 7 Jahren, 2012, haben wir noch mit dem Satz kokettiert: Wir möchten nicht, dass unsere Rehabilitierung erst auf unseren Gräbern zu lesen sein wird. Heute ist dies ernst. Die Mehrzahl der Betroffenen ist um die 70, über ein Dutzend lebt bereits nicht mehr. Die Landesregierung setzt offensichtlich auf die biologische Lösung. Vor 3 Monaten haben wir unsere dritte Kundgebung durchgeführt auf dem Stuttgarter Schlussplatz vor dem Landtag. Weitgehend unbekannt läuft das von mir erwähnte Forschungsprojekt seit August 2018 an der Heidelberger Universität am historischen Seminar. Es ist angelegt auf 3 Jahre, Titel Verfassungsfeinde im Land, Baden-Württemberg 68 und der Radikalen 1968 bis 2018. Wir haben davon nur zufällig erfahren. Ende November über eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag, federführend der Mannheimer Abgeordnete Boris Weyrauch. Staatsministerin Schopper, Grüne, hat im Dezember dazu Stellung genommen, Zitat, das Projekt wurde weder vom Ministerpräsidenten noch von der Landesregierung in Auftrag gegeben. Das Ministerium begrüßt das Forschungsvorhaben jedoch und sieht darin einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Aufarbeitung. Die Uni Heidelberg beantragte auf Basis ihrer Konzeption im Juni 2018 eine Förderung des Projekts. Für die Durchführung stellt das Wissenschaftsministerium 247.844 Euro Fördermittel zur Verfügung. Die Inhalte, Fragestellungen und Zielsetzungen legt nicht die Landesregierung, sondern das Forscherteam fest. Ende des Zitats der grünen Ministerin. Abgesehen davon, dass einige Formulierungen auch als Distanzierung verstanden werden können, als Betroffene sehen wir es als höchst befremdlich an, dass wir von der Landesregierung bis dahin in keinster Weise informiert worden waren, passend zur jahrelangen Blockade. Das Angebot der Forschungsprojektgruppe im Internet, dass auch Betroffene sich beteiligen könnten, haben wir umgehend angenommen. Das Team hat uns mitgeteilt, dass wir als sachkundige Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gehört werden sollen. 2 Teammitglieder konnte ich vorhin auch begrüßen, sind heute hier. Neben der Uni-Forschungsgruppe haben wir auch die Mannheimer Abgeordneten Boris Weyrauch, SPD, und Elke Zimmer, Grüne, für heute eingeladen. Weyrauch ist anwesend. Frau Zimmer hat nach dem 2. Anschreiben letzte Woche mitteilen lassen, sie sei terminlich verhindert. Auf eher peinliche Weise hat Ministerin Schopper, Grüne, am 24. Dezember einen Brief unseres Sprechers Klaus Lips aus Baden-Baden von Oktober an Ministerpräsident Kretschmann beantwortet. Wir zitieren, diesbezüglich kann ich Ihnen die erfreuliche Nachricht übermitteln, dass ein Forschungsprojekt an der Uni Heidelberg initiiert wurde. Der runde Tisch war dafür das wegweisende Gremium. Zitat Ende. Dies, nachdem die zugesagte wissenschaftliche Aufarbeitung 6 Jahre lang ausgesessen worden war, zuletzt nochmals 4 Monate verheimlicht wurde und der runde Tisch 2016 von der Regierung ad acta gelegt worden war. Der Mannheimer Morgen und die Heilbronner Stimme haben am 28. Dezember Herrn Weyrauch zitiert. Fast 50 Jahre nach Einführung des Erlasses wäre es eine gute menschliche Geste, wenn sich die grün-schwarze Regierung schon vor dem Ende des Forschungsprojekts für die negativen Auswirkungen bei den Betroffenen entschuldigt. Für diese Unterstützung unser Dank an Herrn Weyrauch. Tatsächlich fällt beim Forschungsprojekt ins Auge, es endet nicht zufällig erst nach der nächsten Landtagswahl 2021, dass politisches Handeln des Landtags aber erst nach dem Projekt möglich sein soll, ist für uns nicht hinnehmbar. Wir werden deshalb Landtag und Regierung weiterhin mit unseren Forderungen konfrontieren, sonst wird nichts passieren und wir erwarten, dass nicht über uns, sondern mit uns geredet wird. Wir freuen uns, dass der IG Metall-Vorstand anlässlich der Vorbereitung seines Gewerkschaftstags im Oktober kürzlich erklärt hat, in den Umsetzungsvermerken zum Beschluss von 2015, Zitat, das öffentliche Interesse an dem Thema wird auch durch die große Resonanz auf die Wanderausstellung Vergessene Geschichte, Berufsverbote unterstrichen, die in vielen Gewerkschaftshäusern gezeigt wurde. Das Land Baden-Württemberg ist allerdings konkrete Fortschritte in der Aufarbeitung noch schuldig geblieben. In Anbetracht der anhaltenden Aktualität des Themas und der nur langsam voranschreitenden Aufarbeitung in Deutschland werden die DGB-Gewerkschaften ihr Engagement aufrechterhalten. IG Metall, dafür unser Dank. Wir hoffen, es ist deutlich geworden, Berufsverbote sind nicht nur eine Sache von uns Betroffenen. Sie gehen alle an, die nicht wollen, dass Angst, Einschüchterung, politische Zurückhaltung, Untertanengeist, das politische Klima in unserer Gesellschaft bestimmen. In Bundesländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen wurden 2018, letzte Woche auch in Brandenburg, Grundrechte mittels verschärfter Polizei- und Überwachungsgesetze drastisch beschnitten. In NRW wurde im Februar der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, in einem Schreiben der Landesregierung mitgeteilt, dass ihr die Gemeinnützigkeit entzogen werden soll. Dies gab es nicht einmal zu Zeiten des Kalten Krieges. Bei Attac ist dieser Entzug bereits erfolgt. Letzte Woche hat das Innenministerium einen Entwurf vorgelegt, Gesetzesentwurf, der Online-Durchsuchungen und Ausschnüffeln jeglicher privater Mails erlaubt. Maßnahmen überschlagen sich förmlich. Vor 5 Wochen hat Herr Seehofer auch eine Neuauflage des Radikalenlass, ich glaube, Herr Dammann hat es erwähnt, ins Spiel gebracht. Wenn in der Presse darüber berichtet wurde, dann so, die sei in erster Linie gegen rechts, insbesondere die AfD, gerichtet. Dies erscheint entweder blauäugig oder bewusst irreführend. Wir sind für Wachsamkeit. Diesen sogenannten Verfassungsschutz steht der Feind links. Und das Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Heribert Brandl, hat am 12. Februar dazu wörtlich geschrieben, Berufsverbot, das ist ein Wort, bei dem ein aufrechter Demokrat Pickel, Ausschlag und Krätze kriegt. Berufsverbote waren falsch, als es von 1979 an gegen echte oder angeblich Linksradikale ging. Und sie wären immer noch falsch. Brandls Kommentar endet, wer schweinische Plakate klebt und Hakenkreuzmail verschickt, der kann kein Beamter sein, Süddeutsche Zeitung. Wenn man extreme Rechte und Nazis aus dem öffentlichen Dienst fernhalten will, braucht es keinen sogenannten Radikalenerlass. Es muss nur das Strafrecht und der antifaschistische Auftrag des Grundgesetzes in Artikel 139 umgesetzt werden. Das Grundgesetz hat Geburtstag am 23. Mai, 70 Jahre Grundgesetz. Das waren auch immer 70 Jahre Verteidigung demokratischer Grundrechte. Auch unsere Initiative wird sich im Mai an Veranstaltungen beteiligen wie in Stuttgart und Frankfurt. Es wird sich noch zeigen, wie viel autoritären Staat sich die Bevölkerung in Deutschland bieten lässt. Der Verschiebung des Diskurses und der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung nach rechts gemeinsam aktiv entgegenzutreten, dies gilt heute ganz besonders. Soweit unser Bericht. Weitere Infos und Dokumente gibt es auf unserer Homepage www.berufsverbote.de. Es gibt auch eine PowerPoint-Präsentation zur Ausstellung, laut einigen schon erkannt worden. Aus der Nähe von Stuttgart ist heute auch hier und steht für Fragen zur Verfügung. Wir haben auch Broschüren, die man für, wer es hat, 3 Euro erwerben kann zur Ausstellung und auch mit unseren baden-württembergischen 4 Ergänzungsseiten. Ganz herzlichen Dank für eure lange Aufmerksamkeit. Beinahe hätte ich es vergessen, ich habe gesprochen auch mit Frau Dr. Kammer, dass die Anwesenden von Berufsverbot Betroffenen bitte jetzt kurz auf die Bühne kommen. Bernd Köhler war so freundlich, ein Plakat für uns zu organisieren, damit man ein Bild davon machen kann. Dort stehen unsere Forderungen drauf. Ich bitte euch als Betroffene, nicht nur aus dem Raum, wer Berufsverbot betroffen war, bitte kurz hochzukommen für ein Bild. Wäre sehr nett.
Die Ausstellung wartet dann natürlich auch noch sehenswert.
Der Michael führt da dann auch nochmal durch.